Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der IS wird seit einiger Zeit von einem Turkmen geführt. Ob das mit einer Neuausrichtung der Terrororganisation einhergeht, das fragen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir in der nächsten halben Stunde nach Mexiko, wo nun auch immer mehr Personen des öffentlichen Lebens ermordet werden. Wir hinterfragen die ethnischen Spannungen in Äthiopien nach dem Tod des Protestsängers und blicken auch nach Westafrika. Wir hinterfragen das koloniale Erbe und die Abschaffung des Fonds CEFA. Der IS organisiert sich seit Jahren immer wieder neu und dringt in die Gebiete vor, wo die schwache und oder umstrittene Regierung des Landes ein politisches Vakuum hinterlässt. Und das ist durch die Corona-Pandemie in Syrien und Irak noch größer geworden. Dementsprechend ist auch die Zahl der Anschläge wieder gestiegen. Die Tötung von IS-Gründer Abu Bakr al-Baghdadi im letzten Oktober hat daran ebenfalls nichts geändert. Der neue Kopf der Terrororganisation ist ein Turkmene. Ich bin nun verbunden mit Björn Blaschke, unserem Korrespondenten in Kairo. Herr Blaschke, der IS erneuert und verändert sich ja ständig. Nun ist ein Turkmene IS-Chef. Steht das vielleicht auch für eine Neuausrichtung der Terrororganisation?
Naja, sagen wir ideologisch glaube ich nicht, rein praktisch schon. Praktisch ist der IS als staatsartiges Gebilde ja zerschlagen. Das heißt, man muss sich neu orientieren und gucken, wie man weiterhin existiert, als IS möglicherweise wieder Zulauf bekommt. Und das macht der IS auf jeden Fall. Der IS ist wieder das geworden, was er vorher mal war. Eine Untergrundorganisation, mehr oder weniger zusammenhängend und jetzt eben vor allem dadurch bekannt, dass er wieder das macht, was er auch schon gemacht hatte, als er noch Al-Qaida im Irak hieß, nämlich einfach Attentate verüben und einzelne Teile von Staatsgebieten zu terrorisieren, beziehungsweise die Bevölkerung dort. Aber dass er nun Turkmene ist, ändert, glaube ich, nichts daran, dass es eine ideologische Neuausrichtung gäbe. Das passiert, glaube ich, nicht.
Dennoch geht es ja im Hintergrund oft um die religiöse Interpretation der jeweiligen Köpfe im IS. Was für einen Einfluss hätte das, dass jetzt ein Turkmene am Kopfe dieser Terrororganisation steht?
Naja, sind wir mal ein kleines bisschen religionshistorisch sozusagen. Im Islam ist es prinzipiell so, dass es nicht so ist, dass es die Ungleichheit der Menschen gibt, sondern es gibt die Gleichheit der Menschen. Das wird propagiert. Das ist sozusagen eben Teil des Islam. Da gibt es zahllose Belege für im Koran, aber auch in den Hadithen. Die Hadithe, das sind sozusagen die Überlieferungen dessen, was der Prophet, seinerzeit Prophet Mohammed, der Religionsstifter, gesagt haben soll. Und da ist ein wichtiges Gleichnis, dass das Sklaven Bilal. Bilal ist Schwarzer gewesen und ist freigekauft worden aus dem Kreise um Prophet Mohammed herum und ist der erste Muazzin geworden, also der erste Mann, der zum Gebet gerufen hat und dann eben auch Vorbeter wurde. Das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass der Islam prinzipiell von der Gleichheit der Menschen ausgeht. Und da der IS nun eine Organisation ist, die ja sehr darauf drängt, so zu leben, wie es angeblich der Prophet getan hat, wenngleich man da einiges, was der IS macht, bestimmt anzweifeln kann, das ist keine Frage, aber trotzdem sozusagen die Ideen eben bis heute transportieren will von Seiten des IS, kann man davon ausgehen, dass der IS eben auch von der Gleichheit der Menschen ausgeht und also ein Turkmene genauso gut Anführer dieser Organisation sein kann, mit dem Anspruch, Kalif zu sein, also der Nachfolger des Propheten sozusagen. Insofern glaube ich, dass da eigentlich nichts dran sein darf, dass der Turkmene nun das nicht machen könnte. Es geht dann aber eben weiter. Man muss sich natürlich klar machen, dass es auch im IS, wie in jeder letztlich bunt zusammengewürfelten Organisation, wahrscheinlich Klickenbildung gibt, um es mal etwas lapidar auszudrücken. Es gibt ja im IS Uiguren aus China, also ein Turkvolk, das aus China kommt. Es gibt Tscherkessen, Tschetschenen und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es immer sowas wie eine Klickenbildung. Und dass da sozusagen der Turkmene an sich ausgeklammert sein könnte von den arabischen Köpfen, ist theoretisch möglich. Aber es ist so, dass gerade aus Tal Afar, woher eben der jetzige Chef des IS kommt, der heißt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureishi, ganz klar ist, dieser Mann ist durch eine Religionsschule gegangen, er ist irakisch sozialisiert, das heißt, er hat eigentlich all das, was auch ein Araber haben könnte, nur dass er eben Turkmene ist. Und ich glaube deshalb auch, dass da nichts letztlich sich dran ändert, nur weil er Turkmene ist. Er bleibt einfach der Kopf des IS, bis er möglicherweise eines Tages getötet wird.
Lassen Sie uns ganz kurz den Fokus weiten. Sie beobachten die Lage in Irak und Syrien ja schon lange. Jetzt durch die Corona-Pandemie sind die Regierungen noch weiter geschwächt. Ist das ein Vakuum, das der IS wieder füllt?
Der IS hat dazu aufgerufen, dass man diese Situation ausnutzen möge und tatsächlich die Schwächung oder die Neufokussierung der Regierungen in Europa übrigens genauso wie im Nahen Osten ausnutzen möge, um sich wieder bemerkbar zu machen, mehr Attentate zu verüben. Und tatsächlich ist seit Anfang des Jahres, insbesondere in den vergangenen 3-4 Monaten, die Zahl der Anschläge wieder gestiegen. Insofern nutzt man diese Situation auf jeden Fall aus. Und es ist so, dass letztlich man davon ausgeht, dass gut 4.000 Anhänger des IS noch im Irak mehr oder weniger aktiv sind. Und eine Zahl, die ähnlich hoch ist, dürfte auch in Syrien so sein. Das heißt, wir sprechen von mindestens 8.000 IS-Kämpfern allein im Grenzgebiet zwischen Syrien und dem Irak.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich sprach mit Björn Blaschke, er ist Korrespondent in Kairo, darüber, ob die neue Führung des IS auch für eine Neuausrichtung der Terrororganisation steht. Erst vor wenigen Tagen wurden in Oaxaca 15 Menschen gefoltert und bei lebendigem Leibe verbrannt. Wenig später werden im Bundesstaat Sonora 11 Leichen am Straßenrand gefunden. In keinem Land der Welt werden jährlich mehr Menschen ermordet als in Mexiko. Im letzten Jahr kamen dort mehr als 35 Menschen gewaltsam ums Leben. Und die Meldungen, die ich gerade ganz kurz genannt habe, die schaffen es in Mexiko kaum noch in die Hauptnachrichten, denn Gewalt wird zur Gewohnheit. Vor 2 Jahren, am 1. Juli, wurde der linksnationalistische Präsident Andrés Manuel López Obrador gewählt. Er hatte versprochen, die Gewaltexzesse zu beenden. Doch tatsächlich nimmt die Zahl der Gewaltverbrechen zu und trifft inzwischen auch immer mehr Personen des öffentlichen Lebens. Aus Mexiko-Stadt berichtet Anne Demmer.
Es war Ende letzter Woche in den frühen Morgenstunden, als schwer bewaffnete Mitglieder des Kartells Jalisco Nueva Generación das Feuer auf den Wagen des Sicherheitschefs in Mexiko-Stadt eröffneten. 6.38 Uhr zeigt die Uhr auf dem Überwachungsvideo an. Auf den Bildern ist der Hergang der Attacke zu sehen. Das Kartell war mit 28 Mann angerückt, in Lomas de Chapultepec, einem wohlhabenden Viertel, in dem auch viele Botschaftsmitarbeiter wohnen, blockierten sie die Straße, durchsiebten den Wagen von Omar García Harfuch mit Munition. Der Sicherheitschef wurde von 3 Kugeln getroffen, er überlebte, 2 seiner Leibwächter und eine Passantin sind tot. Seitdem der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador im Amt ist, eskaliere die Gewalt zunehmend, sagt die Direktorin der mexikanischen Nichtregierungsorganisation Mexiko vereint gegen die Kriminalität, Lisa Sánchez.
En el último mes tuvimos el caso de un juez federal en Colima.
Im letzten Monat wurde ein Bundesrichter in Colima ermordet und jetzt hatten wir das Attentat auf den Sicherheitschef von Mexiko-Stadt. Das ist natürlich eine weitere Steigerung der Gewalt, die dazu dient, den Staat einzuschüchtern. Diese Drohung richtet sich nicht nur an den Staat, sondern an alle Mexikaner. Es ist ganz klar, mit dieser Botschaft wollen einige kriminelle Organisationen ihre Macht demonstrieren. Trotz dieser massiven Angriffe findet der mexikanische Präsident selbst wie so oft nur verhaltene Worte. Wir sind nicht feige. Wir werden Frieden erreichen mit Gerechtigkeit, mit einer aufrechten Haltung. Ich rufe alle dazu auf, sich ordentlich zu verhalten für eine bessere Gesellschaft. Vor 2 Jahren wurde Andrés Manuel López Obrador zum mexikanischen Präsidenten gewählt. Abrazos no balazos, Umarmungen statt Schüsse, mit diesem Motto hatte er sein Amt angetreten. Eingelöst hatte dieses Versprechen nicht, im Gegenteil. Mit 3000 Morden war der März dieses Jahres der blutigste Monat seit seinem Amtsantritt. Zwischen 90 und 100 Menschen sterben in Mexiko am Tag. Über ganze Regionen des Landes hat die Regierung mittlerweile die Kontrolle verloren. In Guerrero, Michoacán, Veracruz, dazu gehört auch der Bundesstaat Guanajuato. Hier wurde gerade erst ein Massaker an 24 Jugendlichen in einer sogenannten Drogenentzugsanstalt verübt. Eigentlich Orte, wo die Kartelle ihre Bandenmitglieder in Sicherheit bringen. In dieser Region kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen dem Kartell Jalisco Nueva Generación und dem Kartell Santa Rosa de Lima. Der Kartellchef José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, veröffentlichte vor kurzem ein Video. Er drohte mit der Eskalation der Gewalt, nachdem bei einer Razzia seine Mutter und seine Schwester festgenommen wurden. Beide sind inzwischen wieder frei. Dieser Form der Gewalt wollte der mexikanische Präsident mit Sozialmaßnahmen und Präventionsprogrammen begegnen. Langfristig sicherlich ein sehr sinnvolles, probates Mittel. Jedoch fehle dem mexikanischen Präsidenten eine kohärente Strategie. Genau wie seine Vorgänger Enrique Peña Nieto und Felipe Calderón setze er am Ende mit der vor einem Jahr gegründeten Guardia Nacional, der Nationalgarde, auch auf das Militär, erklärt der Mexiko-Experte der International Crisis Group, Falco Ernst.
Die Guardia Nacional selbst ist im Prinzip einfach nur eine Umformulierung von Teilen der Streitkräften in eine zivile Reform, die ziviler scheint, aber es gibt kein klares operationales Profil, es gibt keine integrierte Strategie, wie wirklich also diese sehr komplexen Probleme, vor allen Dingen in den Regionen, wo halt die bewaffneten Gruppen einfach komplett in Kontrolle sind, ja, also wie die Guardia Nacional dort dann effektiv eingreifen könnte.
Für die Direktorin der mexikanischen Nichtregierungsorganisation Mexiko vereint gegen die Kriminalität gibt es Wege, die Gewalt einzudämmen. Aber es seien keine Lösungsansätze, die derzeit in der Öffentlichkeit diskutiert würden.
Llevamos 14 años de uso intensivo del ejército como policías.
Seit 14 Jahren wird das Militär eingesetzt und diese Zeit hat gezeigt, dass mit der Präsenz des Militärs wir eben nicht mehr Sicherheit auf den Straßen haben. Ganz im Gegenteil, es ist sogar so, dass die Anzahl der Tötungsdelikte steigt. Die Polizei wurde hingegen völlig vernachlässigt, genauso auch die Staatsanwaltschaft. Ein großes Problem ist, 90% der Verbrechen werden nicht geahndet. Genau hier müsse die Regierung ansetzen. Das größte Problem sei die Straffreiheit. Die lokale Polizei und die Justiz müssten gestärkt und die Korruption bekämpft werden. Doch auch die Strukturen der Kartelle seien unübersichtlicher geworden. Waren es 2006 noch 6 große Kartelle, sind es laut International Crisis Group mittlerweile 198 kriminelle Gruppen, die in Mexiko aktiv sind und sich vor allen Dingen auf lokale Märkte konzentrieren. Lokale Regierungen würden vom organisierten Verbrechen unterwandert. Die Corona-Krise nutzten die Kartelle, um ihren Einfluss auszubauen, sagt der Mexiko-Experte Falco Ernst.
Man hat jetzt unter anderem gesehen, dass Lebensmittelrationen und andere sozusagen Hilfe an Zivilbevölkerung geleistet wird von bewaffneten Gruppen, die dadurch ihre Popularität erhöhen und entsprechend dann die Zivilbevölkerung auf ihre Seite ziehen.
Und mit der durch die Pandemie drohenden Wirtschaftskrise werden die Kartelle, die das schnelle Geld versprechen, für junge Menschen nur noch attraktiver.
Über die Zunahme der Gewalt in Mexiko berichtete für uns Anne Demmer. Seit gut 2 Jahren ist Abiy Ahmed Ministerpräsident Äthiopiens und der Hoffnungsträger hat zu Beginn seiner Amtszeit auch die Demokratisierung im Land vorangetrieben. Er ließ die politischen Gefangenen frei, hat die berüchtigten Gefängnisse in Addis Abeba schließen lassen und die Dauerfehde mit dem Nachbarland Eritrea beendet. Auch die schwelenden Konflikte zwischen den verschiedenen Ethnien in Äthiopien wollte Abiy Ahmed beilegen. Doch das ist dem Friedensnobelpreisträger Ahmed nicht gelungen, wie die Unruhen zeigen, die das Land erschüttern, nachdem Anfang der Woche der prominente Sänger Haschalu Hundessa in der Hauptstadt getötet wurde. Antje Diekmanns berichtet.
Haschalu Hundessa war die Stimme der Oromo in Äthiopien. Die größte Volksgruppe fühlt sich seit langem unterdrückt und von wichtigen politischen Ämtern ausgeschlossen. Sein Lied Jira wurde zur Hymne einer Protestbewegung. Übersetzt heißt der Titel etwa Wir sind hier. Haschalu wollte die Oromo daran erinnern, wer sie sind. Vor 2 Jahren gingen vor allem junge Leute massenhaft auf die Straßen. Sie demonstrierten gegen die Regierung und brachten sie schließlich zu Fall. Der jetzige Ministerpräsident Abiy Ahmed kam ins Amt. Ihm schien die Versöhnung zwischen den Volksgruppen quasi im Blut zu liegen. Sein Vater ist Oromo und Muslim, seine Mutter Amharin und Christin. Die Menschen sahen ihn als Hoffnungsträger. Wegen Abi gibt es jetzt viel Glück in unserem Land. Jeder kann jetzt schreiben und sagen, was er möchte. Die Demokratie kommt nach Äthiopien. Doch bisher scheiterte auch Abi daran, die Volksgruppen zu versöhnen. Nach dem Tod von Haschalu Hundessa eskalierten die Proteste. Der Sänger war zu Beginn der Woche in einem Vorort der Hauptstadt erschossen worden. Die Polizei spricht von Mord. 2 Tatverdächtige sollen festgenommen worden sein. Haschalu Hundessa hatte kurz vor seinem Tod ein Interview in einem regionalen Fernsehsender der Oromo gegeben. Darin sagte er, seine Volksgruppe werde noch immer benachteiligt. Wir sind nicht frei, nur jetzt sind es Oromo, die Oromo unterdrücken. Das muss betont werden. Abiy Ahmed hat die Fragen der Oromo nicht in einem einzigen Punkt beantwortet. Er hat unsere Interessen nicht verteidigt. Er ist gar kein richtiger Oromo. Der 34-Jährige sprach auch darüber, dass er um sein Leben fürchtet. Die Gegner Abiy Ahmed sagen, dieses Interview sei der Auslöser für den Mord gewesen. Haschalus Vater klagte bei der Beerdigung. Er wurde umgebracht 1 Woche, nachdem er die Wahrheit sagte. Mir fehlen die Worte. Ich kann dich nur anflehen, mein Sohn, dass du dir Gerechtigkeit verschaffst. Zur Beisetzung kam auch Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er hatte die Äthiopier schon vorher zur Einigkeit aufgerufen. Unsere Feinde denken, dass sie Konflikte schüren und das Land entzweien können. Aber gerade jetzt sollten wir zusammenstehen und sie stoppen. Ich fordere unser Volk auf, die Regierung weiter zu unterstützen, damit unsere Feinde nicht die Chance bekommen, ihre Agenda durchzusetzen. Doch der Rückhalt für Abiy Ahmed in der Bevölkerung bröckelt. Die Zahl der Binnenvertriebenen lag im vergangenen Jahr nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes bei 1 Million. Ein trauriger neuer Rekord. Die Versorgungslage für viele wird schlechter. Auch das befeuert jetzt die Proteste. Cedale Lemmer, Chefredakteurin des politischen Magazins Addis Standard, meint, es sei schwer einzuschätzen, ob die Lage wieder unter Kontrolle gebracht werden kann. Wir sind von den Informationen abhängig, die uns die Regierung gibt. Es ist extrem riskant für Journalisten, rauszugehen und zu recherchieren. Das Internet ist lahmgelegt und viele Telefone können nicht erreicht werden. Aber wir gehen davon aus, dass es heftige Auseinandersetzungen zwischen Volksgruppen gibt. Aus Krankenhäusern hören wir, dass auf Menschen geschossen wurde. Viele Protestierende wurden offenbar von Sicherheitskräften getötet. Die Staatsgewalt greift jetzt auch unter Abiy Ahmed hart durch. Wir hätten niemals erwartet, dass es unter einem reformorientierten Ministerpräsidenten so weit kommen könnte. Abiy Ahmed hatte zu Beginn seiner Regierungszeit ein atemberaubendes Reformtempo vorgelegt. Er strukturierte die Regierung um, ließ politische Gefangene frei, beschnitt die Macht des Militärs. Die Journalistin und politische Analystin meint, er habe die alten Kontrollinstrumente außer Kraft gesetzt, ohne neue demokratische zu schaffen. Es war, als wenn du 22 Spieler auf ein Fußballfeld schickst, ihnen einen Ball gibst, aber keinen Schiedsrichter. Keiner sagt ihnen, auf welches Tor sie spielen sollen. Der Ministerpräsident hätte dieser Schiedsrichter sein müssen. Er hätte die Regeln festlegen sollen, aber das hat er nicht getan. Die Frage ist, ob Abiy Ahmed jetzt wieder auf alte Machtinstrumente zurückgreift. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Oppositionspolitiker und Protestierende festgenommen. Darunter ein bekannter Journalist, der schon einmal über Jahre im Gefängnis saß, unter Abiy aber freikam. Der Ministerpräsident droht, das Vertrauen der Bevölkerung zu verspielen. Vor allem das der Oromo. Vielleicht sollte er auf Hatschalu und Dessa hören. Der hatte in seinem letzten Interview einen Ratschlag. Die Lösung ist, die Regierung muss innehalten und ihr weiteres Handeln genau überlegen. Das Gleiche müssen die tun, die für die Sache der Oromo kämpfen.
Über die ethnischen Spannungen in Äthiopien berichtete Antje Diekans. Die französische Regierung sieht sich oft der Kritik ausgesetzt, noch immer Einfluss bzw. Kontrolle auszuüben auf die Politik und Wirtschaft seiner ehemaligen Kolonien. Auch mit Hilfe des Franc CFA, einer von Paris kontrollierten Währung. Letzte Woche ist der Franc CFA in Westafrika allerdings offiziell durch eine neue Währung ersetzt worden. Bedeutet das tatsächlich die Unabhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht? Benjamin Moskowitsch ist dieser Frage nachgegangen.
Es ist der 21. Dezember 2019, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch in der Elfenbeinküste gemeinsam mit seinem Amtskollegen Alassane Ouattara das Ende des Franc CFA ankündigt. Ein historischer Schritt. Das Ende des Franc CFA. Westafrika erringt die politische Unabhängigkeit, jubelt Fraternité Matin, eine der größten Zeitungen der Elfenbeinküste. Medien auf der ganzen Welt berichten, aber worum genau geht es? Der französische Finanzminister Bruno Le Maire erklärt in einem Interview mit dem Sender Radio France Internationale:
Diese Entscheidung bedeutet, dass die Mitgliedstaaten des Franc CFA ihre Währungsreserven nicht länger beim französischen Staat hinterlegen müssen. Der CFA wird außerdem einen neuen Namen bekommen. Er soll von nun an ECO heißen, bleibt aber fest an den Euro gebunden.
Und er fügt hinzu:
C'est une décision historique, c'est la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest.
Das ist eine historische Entscheidung. Das ist das Ende des franc CFA in Westafrika.
Der franc CFA wurde ursprünglich als Währung für die Colonie Française d'Afrique gegründet, daher das CFA im Namen. Später wurden die Kolonien im Namen gestrichen, das Akronym blieb allerdings erhalten. Heute steht das CFA für den Front de la Communauté Financière Africaine. Ein erster, mehr als halbherziger Versuch der Währung, ihren kolonialen Beigeschmack zu nehmen. Dennoch wurde der Franc CFA in den letzten Jahren zunehmend zum Politikum. Aktivisten und Politiker, aber auch Künstler und Intellektuelle aus der Region forderten immer lauter eine grundlegende Reform der Währung. Denn rund 60 Jahre nach dem offiziellen Ende der französischen Kolonialherrschaft in großen Teilen West- und Zentralafrikas wurden wichtige Währungsentscheidungen für die Region noch immer in Paris getroffen. Die 14 Staaten des CFA-Raumes waren vertraglich gebunden, 50% ihrer Währungsreserven in Frankreich zu lagern. Eine eigenständige Geldpolitik blieb unmöglich, weil der CFA mit einem fixen Wechselkurs an den französischen Franc, später dann an den Euro gebunden war. Anfang 2019 kommt es schließlich zum Eklat mit den europäischen Partnern. Italiens heutiger Außenminister und damaliger Vizepremier Luigi Di Maio wirft Frankreich mit Verweis auf den Franc CFA vor, nie mit der kolonialen Ausbeutung und Unterdrückung Afrikas aufgehört zu haben. Plötzlich wird in ganz Europa über eine Währung diskutiert, die hierzulande bis dahin kaum jemand kannte. Das ist der Hintergrund, vor dem im Dezember 2019 plötzlich die Entscheidung für das Ende des Franc CFA fällt. Geplant und groß angekündigt wurde die Währungsreform für den 1. Juli. Doch am vergangenen Mittwoch, dem Tag der historischen Änderung, wird auf den Märkten von Dakar, Bamako und Abuja ganz normal weiter mit dem Franc CFA bezahlt. Die Zeitungen sind voll mit Berichten über das Coronavirus. Von einer Währungsreform kein Wort. Wie ist das möglich? Die französische Journalistin und Autorin eines Buches über die Geschichte des Franc CFA, Fanny Pigot, erklärt:
Le passage du franc CFA à l'écho pour l'Afrique de l'Ouest, c'est une sorte de tour de passe-passe, pour ne pas dire une escroquerie.
Der angekündigte Wechsel vom franc CFA zum Eco ist nichts als ein Taschenspielertrick, um nicht zu sagen Betrug. Frankreich ändert einige Elemente in der Funktionsweise der Währung, sie ändern den Namen, aber im Kern ändert sich überhaupt nichts.
Ces modifications n'ont pas d'incidence sur le fond et ne touchent pas le cœur du système qui reste en place.
Harte Worte, doch tatsächlich, im Alltag ändert sich für die Menschen erst einmal nichts. Denn solange die alten Franc-CFA-Geldscheine und Münzen nicht durch neue ersetzt werden, bleibt der Echo reine Theorie. Pigots Kollege, der senegalesische Ökonom Ndongo Sambasila, geht davon aus, dass die neuen Geldscheine und Münzen noch nicht einmal bestellt seien. Es könne also noch Jahre dauern, sagt er, bis die Menschen in der Region tatsächlich eine neue Währung in Händen hielten. Doch selbst das wäre wohl nur ein symbolischer Bruch mit der kolonialen Vergangenheit. Evita Schmieg, Expertin für Handelspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und ehemalige Leiterin des Referats für Handels- und Investitionspolitik im Bundesentwicklungsministerium, ist überzeugt:
Solange die Währungsbindung fortbesteht und Frankreich weiter die Stabilität der Währung garantiert, ist auch die enge Bindung zur ehemaligen Kolonialmacht nicht gekappt. Auch wenn kein Franzose mehr im Aufsichtsgremium der Westafrikanischen Zentralbank repräsentiert sein wird und die UEMOA-Länder nicht mehr die Hälfte ihrer Devisenreserven bei der französischen Zentralbank hinterlegen müssen.
Vor 3 Tagen sollte die alte Kolonialwährung in Westafrika durch den ECO ersetzt werden. Warum nichts passiert ist, hat uns Benjamin Moskovic erklärt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.